Hallo zusammen, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Carry On Podcast.
Ja, wer das wohl war, wenn ihr das wissen wollt, hört rein. Viel Spaß! Radio Check, 1, 2, 3. Marc, kannst du mich hören?
Willkommen zum Podcast Carry On von Carrie Schreiner und Marc Ortiz. Hello. Carrie, hörst du mich hier?
Ja, ich kann dich gut hören. Und du mich?
Ja, ich höre dich einwandfrei, also wirklich toppi. Letzte Folge mit Eve. Ich habe mal wieder im Schnitt rausgefunden, so eine Moderatorin, die kann schon sehr, sehr gut reden. Also bei dir und auch bei mir mussten wir einiges rausschneiden, weil wir uns mal versprochen haben. Aber bei der Eve konnte ich einfach durchswipen, weil es mal wieder perfekt war.
Ja, es ist auf jeden Fall, ist mir immer wichtig, dass wir auch ab und zu mal wieder eine Frau haben, weil das doch sehr selten der Fall ist bei uns. fand ich auf jeden Fall sehr interessant und ja, jetzt haben wir aber wieder einen Herrn bei uns.
Ja, und relativ bekannten Herrn, würde ich sagen, im Motorsport, denn Carrie, magst du ihn mal ganz kurz vorstellen?
Ja, er war im letzten Jahr ein absoluter Durchstarter, würde ich mal sagen. Er ist 21 Jahre alt, kommt aus Aarau, aus der Schweiz, war 2017 mit 16 Jahren der jüngste GT-Masters-Fahrer aller Zeiten. Schon da war klar, dass das Megatalent seinen Weg im Motorsport machen wird. Im letzten Jahr dann der Meisterschaftsgewinn mit Land Motorsport in der ADAC GT-Masters, also ein toller Erfolg. Und ja, dann war eigentlich schon klar, dass Audi an ihm nicht drumherum kommt und hat ihn in den Werkskader aufgenommen. Somit ist er 2020 das erste Jahr als Audi-Werksfahrer unterwegs und hat sogar das DTM-Cockpit bei Up Motorsport bekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu und willkommen, Ricardo Feller.
Ja, hallo zusammen und vielen Dank erstmal. Schön, heute hier zu sein.
Servus.
Sehr gerne, hi.
Wir hatten letztens noch oder vor zwei Folgen deinen Chef sozusagen am Mikrofon. Er hat auch viel von dir schon erzählt und ist ja wirklich begeistert und freut sich sehr auf die Saison. wie sind deine Pläne zurzeit? Was machst du eigentlich so? Also wo kommst du gerade her? Wie ist dein Alltag?
Ja, ich habe tatsächlich heute gearbeitet bei meinen Eltern im Büro. Und da kam ich jetzt direkt her, noch ein bisschen Stau gehabt, gab irgend so einen Unfall, war ein bisschen chaotisch, aber jetzt bin ich hier. Wie ihr gesagt habt, also genauso wie sich mein Chef freut, auf die Saison freue ich mich, glaube. Ist natürlich ein mega Traum, der in Erfüllung geht, in der DTM an den Start zu gehen und natürlich mit dem Team Abt. Ja, schon sehr hyped.
Sehr nice.
Das heißt, nochmal zu dem anderen, gestern hast du mir einmal geschrieben, dass du den Termin leider verschieben musst, weil dein Chef dir noch einen Termin gegeben hat. Das heißt, dein Chef ist dein Papa, oder?
Ja, ich sag mal so, mittlerweile habe ich mehrere Chefs. aber unter anderem irgendwo mein Papa auch. Also wir haben gestern ein Auto abgeholt in Deutschland. Und das mit der Rückreise ging etwas mühsam und ging dann etwas länger als geplant und deswegen konnte ich dann nicht, war ich einfach nicht zeitig zu Hause.
Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo Aarau liegt in der Schweiz, aber kannst du mir irgendwas auf Schweizerisch sagen? Weil ich finde die Sprache geil.
Ja, die Sprache, die ist schon geil, ja. Das beliebteste Wort, wenn es um sowas geht, ist wahrscheinlich Chuchichastli.
Chuchichastli?
Chuchichastli.
Was bedeutet das denn?
Küchenschrank, nein.
Ja, genau.
Echt? Okay, das merkt man, dass der Patrick Niederhauser länger mein Teamkollege war.
Ja, siehst du.
Ja. Weil genau das habe ich ihn auch mal gefragt, deswegen weiß ich das jetzt.
Ja, das ist so, ich glaube, das ist so das Wort, was jeder Schweizer dann am liebsten sagt.
Ja, nice. Witzig,
ja. Ja, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Wie kamst du überhaupt zum Motorsport?
Das war eigentlich ziemlich cool. Wir sind umgezogen und da in der Nähe gab es so eine Indoor-Kartbahn. Und dann, ja, irgendwo war ich da, 9 oder 10 und dann sind wir mal auf die Kartbahn, ich und mein Papa. Und das hat mir halt echt Spaß gemacht. Und der hat das dann auch gemerkt, also der hat da kein Talent gesehen, denke ich jetzt mal, aber der hat irgendwo gemerkt, dass mir das einfach Spaß macht. Und hat mir dann so ein echt kleines Rennkart dann geschenkt auf Weihnachten. Und darauf sind wir dann mal auf so eine richtige Kartbahn, so eine Outdoor-Strecke. Und dann ging das halt los. Dann wollte man das erste Rennen fahren, so ein regionales, was dann, ja, man wurde immer schneller, man hat es immer besser im Griff gehabt und ging dann weiter bis zur Schweizer Meisterschaft in dieser Saison bereits, also 2011. Und ja, hat dann einen Traum angefangen zu verfolgen.
Cool. Was waren denn deine ersten Schritte? Bist du Formel gefahren?
Ja, ich bin, also der erste Schritt war quasi das Kart, was dann einfach Step by Step immer hochging, bis sogar Weltmeisterschaft. Und das war bis 2015. Und 2016 konnte ich dann den Umstieg machen in die Formel 4, für nicht ganz eine Saison. Und danach ja weiter in GT3-Sport.
Ich habe jetzt mal eine Frage an dich und an Carrie, weil ich persönlich weiß sie wirklich nicht. Kartsport. Ich habe schon mehrmals mitbekommen, zum Beispiel Sebastian Vettel ist immer mal wieder Kart gefahren und fährt dann ein Toni-Kart. Ja. Was genau bedeutet Toni-Kart und wo sind diese Unterschiede?
Ja, das ist wie im Auto auch, da gibt es verschiedene Marken. Es gibt Toni-Kart, Cosmic, CRG, Top-Kart, was weiß ich, was es mittlerweile alles gibt. Ich glaube, es hat sich auch ein bisschen verändert. Aber Toni-Kart ist eigentlich so das Bekannteste, würde ich sagen. Oder liege ich da falsch?
Nee, ist schon richtig. Also ich setze mich jetzt auch nicht mehr so damit auseinander mit dem Kartsport, aber ich glaube, Toni-Kart ist immer noch sehr stark. Früher bin ich in der Mini-Kategorie, also in der kleinen, bin ich Top-Kart gefahren und in der Junior-Kategorie dann auch Toni-Kart, weil es einfach das Chassis ist, was an den meisten Orten sehr gut, eine gute Basis hat und gut funktioniert, vor allem wenn man das alleine macht, jetzt ohne irgendwie so ein Wax-Team oder so, was es ja da auch schon gab im Kart, das ist ziemlich krass.
Ja, genau. Also so läuft es da. Aber es ist eigentlich bei mir auch so, ich dachte, als ich Kart gefahren bin, so Kart, boah, das ist das Krasseste, das ist das, wo jeder drauf guckt, weil das ist so der Motorsport. Aber wenn man dann wechselt, dann irgendwie befasst man sich gar nicht mehr so krass damit. Also ja, man befasst sich dann eigentlich meistens mit den Sachen, wo man selbst fährt. Das ist eigentlich ganz witzig.
Aber ich finde persönlich so ein Kartrennen, ich weiß nicht, ob ihr da nochmal, also ihr sagt ja, ihr habt euch damit nicht mehr so befasst, aber so ein Kartrennen angucken, finde ich schon eigentlich mal relativ witzig und relativ cool. Ich finde so ein, also die haben schon was.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist immer noch, ich schaue mir ab und zu natürlich schon ein bisschen Kartrennen an oder auch alte Videos von früher und das Kart ist einfach, boah, das ist einfach schon mega, mega cool. So, also die Zeitenabstände, die wir ja jetzt so zum Beispiel in der GT Masters erleben, die ja, das ist ja nix. So eng beisammen alles, das war ja im Kart noch extremer. Also da hattest du ja 3/10 verloren, da warst du an der Weltmeisterschaft im Quali vielleicht Platz 40 oder so. Von 100 und du warst ja dann auch nicht schlecht, wenn du 3/10 verloren hast oder eine halbe Sekunde. Und die Rennen, die sind halt ja mega, mega coole Zweikämpfe. Es ist schon was Cooles.
Ja, Kartfahren macht bis heute immer noch mega viel Spaß. Also wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch oft öfter Kartfahren gehen, weil es einfach richtig Bock macht.
Definitiv.
Wer würdest du sagen, war dein wichtigster Begleiter im Motorsport bis heute?
Ja, definitiv meine Familie, die, also das kann ich jetzt nicht nur jemanden rauspicken, sondern das sind alle wichtig, die mich immer unterstützt haben, immer, die hatte ich halt immer im Rücken und war schon cool, auch den Support von der Familie zu spüren, vor allem wenn die dann alle an der Rennstrecke sind, was heute immer weniger der Fall ist, vor allem die ganze Familie, aber trotzdem zum Beispiel letztes Jahr Nürburgring, als wir dann zum Glück auch die Meisterschaft gewinnen konnten, da war meine ganze Familie auf Platz und das ist natürlich schon nochmal ein zusätzlicher Support. Aber genauso muss ich natürlich auch sehr, oder bin ich natürlich auch sehr dankbar an meine Sponsoren, weil ohne die wäre es einfach finanziell gar nicht möglich gewesen, überhaupt heute hier zu sitzen.
Apropos Sponsoren, vielleicht kannst du den Leuten mal so ein bisschen Einblick geben. Ab wann beschäftigt man sich eigentlich mit dem Thema Sponsoren? Wir haben eben über Kart geredet. Hat man schon im Kart darüber geredet? Weil Dennis hat es, glaube ich, mal erzählt. Dennis Marshall hat früher die alten Teile von Lance Stroll abgekauft, weil es auch so extrem teuer ist, der ganze Sport.
Ja.
Geht man da schon in Kontakt zu Sponsoren? Gehst du jetzt als GT Master Champion zu den Sponsoren oder kommen die Sponsoren zu dir und sagen, ey, hier, ich habe eine halbe Million, klick mich bitte auf die Seite. Ja, wie läuft das?
Ja, schön wäre es, ist nicht ganz so einfach. wie Dennis auch schon gesagt hat, dass der Kartsport ist extrem. Also wenn man das auf einem anständigen Niveau machen will, dann ist das extrem teuer. Da eben, wie vorher schon gesagt, es gibt solche Werksteams, eben so ein Tony Kart Werksteam oder damals gab es noch B-Rail und so, ich weiß nicht, was es heute gibt. Da kostet so eine Saison fast schon mehr wie in einem richtigen Rennauto. Das ist halt schon krass. Für uns hat es damals, der das Hauptsächliche bezahlt hat, das war schon mein Papa im Kartsport. Aber wir sind natürlich auch nie in so einem Team gefahren. Wir hatten unseren Iveco-Bus mit, wenn ich es richtig im Kopf habe, 350.000 Kilometer gekauft und sind mit dem quer vor allem durch Italien, Frankreich und Deutschland gereist. An diese Kart-Tests und Rennen und hatten da unser Zelt, was richtig schäbig war im Vergleich zu den anderen. Also wenn da ein Windstoß kam, wir mussten das immer demontieren, weil wir wussten, das fliegt weg. Und die anderen hatten so Schiebetüren, weißt du, so perfekte Zelte und da kamen wir uns vor wie so Vollidioten irgendwie. Aber trotzdem dann mit denen mitzumischeln auf der Rennstrecke ist natürlich dann trotzdem cool, mit halt vielem geringeren Aufwand finanziell und auch sonst, was Tests angeht, weil daneben musste ich ja auch zur Schule. Jetzt ist es so, eben zum Punkt Sponsoren zurück, ich konnte dann, als das alles ein bisschen professioneller wurde im Kart, konnte ich dann tatsächlich schon zwei kleinere Sponsoren für mich gewinnen, also ja, ich sage jetzt heute kleinere, damals natürlich sehr, sehr froh gewesen um die Beiträge und danach, weil es dann in Formel 4 ging, da musste ich mich dann richtig mit dem Thema Sponsoren auseinandersetzen. Habe dann bestimmt, sage ich jetzt mal, wenn man sagt, von 100 Anfragen, die man gemacht hat, 96 Absagen gekriegt. Das ist schon echt hart, ein hartes Business, so Sponsoren zu akquirieren. Vor allem in der Schweiz, weil wir ja kein Motorsportland sind. Und wenn ich natürlich als Schweizer Sportler nach Deutschland gehe, dann kann ich mir vorstellen, dass so eine deutsche Firma halt lieber einen deutschen Sportler unterstützt als einen Schweizer, was ich natürlich auch nachvollziehen kann. Also es war schon ein harter Weg.
Ja. Ja, aber das spricht ja umso mehr für dich, dass du trotz diesen Hindernissen es geschafft hast und jetzt heute Werksfahrer bist und sozusagen dein Hobby zum Beruf gemacht hast und heute sogar Geld verdienst. Das ist ja unglaublich. Hättest du das gedacht am Anfang?
Nein, ich bin eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, aber wenn es dann um mich selbst geht, meistens eher so ein bisschen pessimistisch. Also ich sage, geht eh nicht und Talent reicht nicht und ich bin zu langsam und so weiter und habe mich dann halt auch selber irgendwann motivieren müssen, oder? Aber natürlich nie die Freude am Motorsport verloren, weil das ist einfach das Größte in meinem Leben. Aber ich habe dann irgendwie immer so damit gerechnet, mein Traum ist, Werksfahrer zu werden, mein Traum ist, in der DTM an den Start zu gehen. Aber ich bin auch happy, wenn es einfach, sage ich jetzt mal, wenn ich einfach zum Spaß machen kann und halt dann daneben noch arbeite und habe mich damit eigentlich so abgefunden. Aber letztes Jahr, das war schon krass, was wir da erreicht haben. Und jetzt den Step natürlich, so meine beiden Träume erreicht zu haben, ist natürlich schon echt ein schönes Gefühl.
Ich finde es gerade so witzig, dass du sagst, du denkst selber über dich, dass du zu langsam bist. Also man muss einfach mal allen Leuten klar sagen, Ricardo war derjenige mit Christopher Mies, der letztes Jahr in der GT Masters, wenn ein Audi vorne war, immer war dieser Land-Audi vorne. Also wir hatten wirklich mit Abstand der schnellste. Ich glaube, einmal Red Bull Ring war Marshall im Quali der schnellste Audi. Aber ansonsten kann ich mich nur erinnern, immer wenn es hieß, der Audi ist auf 1, Feller. das war irgendwie schon so letztes Jahr relativ oft. Aber du sagst ja auch gerade, GT Masters Champion war eigentlich das Größte. Wir haben jetzt die Frage, größter Erfolg. Hattest du irgendwie im Kartsport auch ein sehr großer Erfolg? Oder im ersten Jahr GT Masters, weil du da vielleicht einen Sieg rausgeholt hast?
Im Kart hatten wir so, jetzt nicht muss ich ehrlich sagen, hatte ich nie diesen Mega-Erfolg wie andere Rennfahrer, die dann sagen können, boah, ich bin WSK-Champion oder Weltmeister oder so. Das bin ich alles nie geworden. Wir haben zwar in den Rennen mitgespielt da und waren auch, oder ich war da auch nicht, sage ich jetzt, schlecht unterwegs, aber eben für so einen Erfolg hat es dann doch nicht gereicht. Ich habe mal ein Rennen der italienischen Meisterschaft gewonnen. Das ist so einer der größten Erfolge, muss ich sagen, weil da natürlich schon eben die Top-Jungs mit dabei waren mit den Werksteams. Ich wurde Schweizer Meister 2015. Das war auch natürlich ein großer Erfolg. Also das sind so die Kart-Dinger, die ich jetzt nicht, ja, ist jetzt nicht so der Riesenerfolg, also da wäre schon noch mehr gegangen.
Die stehen jetzt nicht in deiner Biografie bei Instagram. Weil sie so gut waren.
Ja, nee, die lassen wir jetzt mal weg. Da habe ich nur GT Masters Champion hingeschrieben, weil ja, das ist natürlich mit Abstand mein größter Erfolg, muss man schon sagen. Und ich bin einfach überglücklich, dass wir das erreicht haben, zusammen mit Lanz, zusammen mit Chris. Einfach das ganze Jahr mega Arbeit gemacht, wie du gesagt hast. Ich glaube, Red Bull Ring war unser einziges Rennwochenende, wo wir wirklich nicht gut waren. Also nicht gut heißt irgendwo außerhalb der Top 10 knapp, aber danach der Rest, der war einfach mega.
Der war Bombe, ja.
Auf jeden Fall. Du hast eben schon gesagt, dass deine Familie so deine treuesten Begleiter sind und dass die ganz wichtig für dich sind. Hast du denn auch Geschwister?
Ja, ich habe zwei jüngere Brüder. Ui. und der eine ist sogar auch, wir haben zusammen angefangen mit dem Kart. Also quasi, ich habe mein erstes Kart Geschenk gekriegt und da dieses Kart ja jenseits war von irgendeiner Homologation, mussten wir dann für die ersten Rennen bereits ein neues Kart kaufen, was dann eben diesen Normen entsprach. Und da hat mein Papa meinem Bruder auch ein Kart geschenkt und wir haben quasi zusammen angefangen in derselben Kategorie, was für mich extrem schön war, aber leider hat er dann irgendwann einen Schlussstrich gezogen, obwohl er, würde ich jetzt mal sagen, genauso talentiert war und so schnell war. Aber er hat einfach gesagt, ihm macht das nicht so viel Spaß oder es ist nicht das in seinem Leben das Größte für ihn, weil es natürlich dann immer intensiver wurde oder irgendwann ja, war es halt immer weniger in der Schule, musste es viel mehr von zu Hause machen und so eben Freunde oder irgendwann dann im jungen Alter so Party machen und so war halt überhaupt nicht und er wollte mehr halt diese Zeit zu Hause oder diese normale Schulzeit erleben und hat dann leider aufgehört mit dem Kart.
Ja, muss man ja in dem Fall sagen, dass es wirklich, also in dem Fall Glück ist, dass er nicht so viel Spaß dran hatte oder ihm das nicht wert war, da so viel Entbehrungen in Kauf zu nehmen, weil einer ist ja schon schwierig, zwei ist dann noch schwieriger. Ich meine, klar, wenn ich eine Schwester hätte oder einen Bruder, wäre das auch nicht so möglich, weil das ist schon, ja, nicht so einfach.
Ja, definitiv.
Aber Motorsport hat man zur Seite gelegt. Jetzt kommen wir zum Privaten. was macht denn so ein Schweizer neben Motorsport und neben 300 anderen Jobs? Gehst du noch Skifahren? Gehst du wandern? Freunde treffen? Mal ein schönes Wochenende auf Mallorca oder wie auch immer? Mit Misi auf Mallorca?
Ja, der Reiz wäre schon mal da. Eigentlich sollten wir noch nach Malle dieses Jahr. Ich war schon extrem lange nicht mehr da. Also das letzte Mal als Kind mit meiner Familie. Was macht ein Schweizer? Gute Frage eigentlich. Ich bin nicht so der Supersportler, sage ich ganz ehrlich. Also ich bin nicht so wie die anderen, zum Teil anderen Rennfahrer, die dann stundenlang auf dem Rad sitzen oder so. Das ist nicht so meins. Also ich mache schon, wenn ich merke, so okay, solltest halt auch mal wieder was machen und vor allem natürlich jetzt, wo es Richtung Saison geht, da will ich natürlich schon sicherstellen, dass ich körperlich auch top vorbereitet dann ins Rennauto steige. Aber ich mache halt das, was ich muss und jetzt nicht unnötig mehr, was Sport angeht. wenn ich zu Hause bin, bin ich viel mit meiner Familie oder Freunden. Wie du gesagt hast, mach gerne auch mal ein Wochenende irgendwo in den Bergen oder so, fahr aber selber kein Ski, ehrlich gesagt. Chill da ein bisschen, einfach mal Leben genießen oder sitze auch gerne mal an der Playstation, auch wenn ich da überhaupt kein Talent für habe, aber es macht Spaß. Ja.
Aber man muss, glaube ich, dazu sagen, wenn ein Schweizer sagt, er ist nicht sportlich, ich glaube trotzdem, am Berghochrennen würdest du uns alle hier sowas von in den Schatten stellen, weil ihr einfach, glaube ich, so eine Grundfitness habt. Ja, da ist alles, glaube ich, gut für die Saison. Da brauchst du ja keine Gedanken machen.
Ja, das habe ich auch schon gehört, dass wir Schweizer irgendwie so Grund, keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich fühle mich jetzt nicht unfit, sage ich jetzt mal so, auch wenn ich im Vergleich zu anderen Fahrern vielleicht etwas weniger Sport treibe. Bis jetzt kam nie der Punkt, wo ich irgendwie gesagt habe, das fehlt an irgendeiner Fitness, vor allem nicht im Rennauto. Von dem her mache ich mir hier auch überhaupt keine Sorgen. Und natürlich, wenn es irgendwie darum geht, mal Fußball zu spielen mit den Brüdern oder so, da bin ich dann schon auch bereit, gar keine Bedenken.
Ja, ich meine, der Erfolg spricht ja für sich, dass du es auch so ganz gut hinkriegst. War denn die DTM immer schon dein größter Traum? Oder hast du, als du noch Kart gefahren bist oder Formel oder über die Zeit, was war denn so dein größter Traum?
Ja, als junger Kartfahrer träumt man natürlich schon irgendwo von der Formel 1. Ich glaube, das macht jeder. Jeder Junge in dem Alter, der träumt natürlich irgendwo Formel 1 zu fahren. Ich habe dann irgendwann natürlich, also spätestens als dann Richtung Formel 4 ging und dann der Weg von der Formel 4 auch nicht weiter ging im Formelsport, ganz klar aus finanziellen Gründen. Da habe ich mich auch komplett damit abgefunden. Es war dann gar nie mein wirkliches Ziel, die Formel 1, weil ich einfach gesagt habe, das schaffe ich eh nicht, das ist unrealistisch. Aber mein Traum war es tatsächlich, in der DTM an den Start zu gehen, weil ich das einfach die coolste Rennserie fand immer. Also ich fand das auch immer spannender, DTM zuzuschauen am Wochenende als Formel 1, weil einfach es gab mehr Action, es ist mehr passiert, es gab Zweikämpfe. Das war einfach schon immer mein Traum, ja.
Ja, Ziel erreicht, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Ist eben, wie vorher schon gesagt, das ist einfach ein sehr schönes Gefühl.
DTM wird jetzt dein nächstes Kapitel sein. Wir haben mit deinem Chef schon darüber gesprochen. Inwieweit bist du schon in der Vorbereitung? Was macht ihr schon? Steht schon was an? Und ja, was erhoffst du dir denn von dem Jahr? Denkst du Meisterschaft? Weil man muss dazu sagen, Abt ist ja wirklich ein super, super Team. Kelvin, der letztes Jahr Vizemeister geworden ist und auch wirklich bis zum letzten Rennen um die Meisterschaft gefahren ist. René Rast, Zweifacher, Dreifacher, Vierfacher DTM-Champion, ich weiß es gar nicht. Also schon mehrfach. Dreifach.
Ich glaube drei, ja.
Hast du natürlich Teamkollegen, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, es wird hart.
Die wissen, wie man Auto fährt, meinst du?
Ja, ich glaube, die wissen, wie man im Lenker drehen muss.
Ja, das ist so. Definitiv. Ich freue mich riesig auf die Herausforderung. Ich meine, ich will mich ja an den Besten messen, weil sonst weiß ich ja nicht, wo ich stehe. Und darauf freue ich mich riesig. Natürlich ist man teamintern immer ein bisschen am Schauen. Also ja, der eigene Teamkollege oder die eigenen Teamkollegen sind natürlich auch die größten Konkurrenten irgendwo. Auch wenn man in derselben Box stehen wird. Aber auch sonst ist die Performance wird wahrscheinlich extrem, also das Level wird extrem hoch sein dieses Jahr, denke ich. Ja, meine konkreten Ziele, ich habe jetzt noch keine konkreten Ziele, die ich jetzt hier so nennen will. Ich möchte erstmal ein bisschen anfangen zu testen, schauen, wo wir effektiv stehen. Natürlich bin ich Rennfahrer und ich will ja auch nicht einfach in der DTM an den Start gehen, um mitgefahren zu sein und sowieso nicht mit einem Team ab. Also ich habe dann natürlich schon die Ambition, ganz vorne mitzukämpfen, aber ich habe jetzt da noch keine konkreten Ziele, weil ich mir noch kein wirkliches Bild machen kann. Wie du gesagt hast, ab natürlich sehr happy, ein Teil von dem Team zu sein. Ich glaube momentan, dass das Audi-Team, wenn es um DTM geht, oder natürlich schon seit 20 Jahren, von dem her, ja, sehr stolz, das geschafft zu haben, da ein Teil davon zu sein.
Ja, jetzt können wir ja offen darüber mal quatschen. Nürburgring letztes Jahr war, glaube ich, im November durch das Hochwasser geschuldet. Wusstest du denn da schon, wo es 2022 hingeht? Wie kam es überhaupt dazu? Vielleicht kannst du so ein bisschen uns abholen und ein bisschen erklären, ja, wie es war.
Nein, ich wusste da noch gar nichts, ehrlich gesagt. Ich war so ein bisschen in Kontakt mit verschiedenen Personen, um wo es halt eben drum ging, Planung für nächstes Jahr. In erster Linie war es GT Masters weiterzufahren und so weiter. Aber irgendwann kam das Thema DTM immer näher und dann plötzlich auch nicht nur von der Seite Scherer Abt, sondern auch noch von anderen Herstellern, wo ich dann gemerkt habe, wow, jetzt geht's vorwärts. Und natürlich hat mir natürlich sowieso der Titelgewinn, der hat mich ja mental extremst gepusht. Also ich war sowieso, wie sagt man dem, auf Wolke, weiß ich nicht wie viel.
Wolke 7.
Wolke 18.
Und dann kam natürlich, wurde dieses DTM-Thema immer realer und das war einfach unfassbar für mich. Und ich war überglücklich und wollte dann natürlich die beste Option für mich da rauspicken oder eingehen, der beste Deal eingehen, welcher mir am meisten, sage ich jetzt mal, Erfolg verspricht. Und da habe ich ganz klar auf das Kapitel Audi und Abt Scherer gesetzt, weil ich einfach denke, ich gehöre in den Audi freue mich da so mit dem Audi in der DTM an den Start zu gehen.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wo du rauskommen wirst. Ich denke, oder wir denken auch, dass es auf jeden Fall eine gute Kombination ist. Wir werden es verfolgen. Ja, und jetzt bist du, wie du schon gesagt hast, mit Audi oder wie wir hier schon mehrmals gehört haben. Was hast du denn für ein Dienstauto bekommen oder was bekommst du jetzt für ein Dienstauto, mit dem du privat auch rumfahren kannst?
Ja, ich werde hier schon ein bisschen verwöhnt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe einen roten RS6 gekriegt, was ist natürlich mega, ist natürlich das Auto, war schon immer mein Traumauto, RS6 früher, das ältere Modell, gab es so ein Performance Nogaro Edition, der blaue mit so blauem Interieur, das fand ich schon endlos geil, dieses Auto, aber jetzt selber ein RS6 zu fahren, das neueste Modell ist natürlich mega, obwohl ich natürlich ungern mein bisheriges Auto abgebe, das möchte ich natürlich an der Stelle schon sagen, das wird mir ein bisschen das Herz brechen, wenn ich den bald abgebe.
Was hattest du denn?
Ich habe einen Suzuki Jimny.
Nein, nicht dein Ernst.
Doch, ich konnte letztes Jahr so einen kriegen, weil die sind ja extrem schwer zu kriegen. Das neue Modell, das ist ja so irgendwie so eine Low-Budget G-Klasse.
Eine kleine G-Klasse.
Genau.
Cool, ich
ein extrem cooles Auto. War jetzt heute gerade wieder damit unterwegs, obwohl ich eigentlich den RS6 habe, aber ich finde das einfach so ein cooles Auto, aber ich werde den natürlich jetzt verkaufen, weil bringt mir ja nichts mehr, weil muss schon ehrlich sagen, wenn ich in die Garage komme und dann Suzuki steht und ein RS6, ist natürlich klar, wo man lieber einsteigt.
Also zwei Sachen. Erstens, den Titel des Podcasts haben wir schon. Von Jimmy zum RS6, Ricardo Feller.
Perfekt.
Und die zweite Sache ist, wie kommt man denn, also wenn ich mich richtig erkundigt habe, dein Papa hat ein Autohaus oder verkauft Autos.
Ja.
Warum fährt ein Sohn vom Besitz eines Autohauses einen Suzuki Jimny? Oder gehst du noch jagen?
Nein, das mache ich nicht. Ich habe den ja noch nicht lange. Ich habe den erst seit Ende letztes Jahres. Ich hatte davor schon ein Auto mit genug Leistung und genug Sound, was mich gut begleitet hat die letzte Zeit, aber das war auch kein Audi. Und ich fand das Auto einfach sehr cool, als der schon rauskam. Ich habe einfach gefunden, der sieht so cool aus und irgendwie es ist so keine, wie sagt man dem, keine Angeberkarre, weißt du so. Und ich finde das einfach so dieses Cruisen mit dem Auto. Ich meine, mit dem kannst du ja nicht schnell fahren. Der hat 100 PS, da schläft mir das Gesicht ein. Aber es ist einfach cool, mit dem hier um die Gegend zu fahren. Und natürlich fahre ich dann nicht immer nur auf der Straße. Es gibt so einen Weg bei uns, das ist auch öffentliche Straße. Also da darf man schon fahren, aber das ist halt so Schotter, weißt du, so mit Schlamm. Und da bin ich natürlich mit dem immer da drüber geballert. Und das ist so durch den Wald. Und das macht mir natürlich dann Spaß, weil bei uns stehst du eh nur im Stau, wie vorher wieder. Weil da ist immer irgendwas los. Die Straßen sind extrem verstopft hier bei uns. Deswegen ist das cool, wenn du dann so Umwege fahren kannst und Spaß haben.
Also ich lege 10 Euro in die Mitte, wenn du mit dem Suzuki Jimny nächstes Jahr in der DTM ins Fahrerlager fährst. Also, da lege ich gerne 10 Euro in die Mitte, da komme ich mit dem Handy und mache gerne ein Foto davon. Also
Da muss ich dir ehrlich sein, da reichen 10 Euro nicht. Das ist definitiv nicht das Richtige für deutsche Autobahn oder allgemein für Langstrecke. Das Ding fährt irgendwo 150 im fünften Gang ausgedreht, im sechsten Gang gibt's keinen und dann natürlich kannst kaum geradeaus fahren, weil es irgendwo ein Kühlschrank im Wind. Also es ist überhaupt nicht das, aber für hier in die Gegend zu cruisen ist das extrem cool. Aber ich habe ja dann den RS6 und werde dann definitiv auch mit dem im Fahrerlager zu sehen sein und nicht mit dem Jimny.
Ja, ich glaube, deine 10 Euro werden ihn jetzt auch nicht davon abhalten, ihn zu verkaufen.
Ja, nee, ich kriege ja mehr, als ich bezahlt habe. Das ist ja noch das Coole.
Echt?
Echt?
Ja, die werden bei uns über Liste gehandelt, weil man ja keine kriegt. Die Lieferzeit ist irgendwo über ein Jahr. Wenn du mir heute einen bestellst und meiner hat ja noch fast keine Kilometer und so wie es aussieht, werde ich auch mehr kriegen, als ich bezahlt habe. Von dem her macht schon Sinn, das Auto jetzt zu tauschen. Ich kann ja nicht mit dem Suzuki rumfahren als Audi-Werksfahrer, muss man natürlich schon sagen.
Also ich würde sagen, letztes Jahr hat es auf jeden Fall eine goldene Nase. Da hast du alles richtig gemacht, wenn du das Auto gekriegt hast und jetzt mehr dafür bekommst.
Ja, ist natürlich so cool, weil hätte ich nicht damit gerechnet, aber ich habe das Auto nicht deswegen gekauft. Da gäbe es andere Autos, die natürlich dann auch ein bisschen teurer sind, die ich dann kaufen würde, wenn es um Geld verdienen geht. Aber, aber ich habe mir einfach gekauft, so weil ich es cool fand.
Ja.
Ja. Hat einfach die Gene des Papas. Guter Autoverkäufer.
Ja, ich hab ja die Lehre da gemacht. Ich bin quasi in dem Betrieb aufgewachsen als kleines Baby. Und habe das wahrscheinlich da irgendwo mitgekriegt, weil in meiner Familie war ja niemand Rennfahrer oder so, irgendwo talentiert. Also habe ich wenigstens ein bisschen Talent im Auto kaufen, verkaufen wahrscheinlich mitgekriegt.
Ja, cool. Da sind wir eigentlich schon fast beim Ende. Wir haben jetzt noch eine Frage. Was ist denn dein größtes Ziel in der Zukunft?
Glücklich zu sein, das zu tun, was mir Spaß macht. Ja. Auf jeden Fall Motorsport zu machen, das ist völlig klar. Ganz ehrlich, ich habe jetzt keine aktuell weiten Ziele, weil ich habe mein größtes Ziel, was ich die letzten 10 Jahre verfolgt habe, erreicht. Und natürlich, wie ich vorher gesagt habe, ich will ja da auch nicht nur mitfahren. Also da gibt es dann schon noch Ziele jetzt für diese Saison und hoffentlich dann für weitere. Ich wäre wahrscheinlich kein Rennfahrer, wenn ich nicht mit einem Auge nach Le Mans schauen würde. Das steht natürlich auf jeden Fall ganz weit oben auf meiner Liste. Sowieso mal schauen, wie sich das Ganze mit dem LMDH-Projekt etabliert. Wäre natürlich schon echt cool, mal so ein High-Downforce-Auto zu testen oder testen zu können. Wäre natürlich auch so ein Traum von mir. Aber jetzt in erster Linie erstmal auf DTM konzentrieren und auf hoffentlich weitere Engagements im GT3-Bereich mit Audi. Und dann schauen wir dann weiter.
Du sagtest gerade Le Mans. Ich hatte diese Woche oder Ende letzter Woche ein Telefonat gehabt mit einem Teamchef. Und dann ging es halt auch um die Planung, ja, nächsten paar Jahre. Und dann kam halt auch auf, was ist eigentlich so mit Motorsport in den nächsten paar Jahren. Und dann kam irgendwie auf Le Mans und was sagt ihr eigentlich auch, Carrie, du, vielleicht kannst du Ricardo gleich anfangen und dann Carrie, dazu, dass zum Beispiel die GTE-Autos, die fallen ja weg, weil die auch extrem teuer sind. Da kostet so ein Auto fast das Doppelte wie ein GT3. Und es gibt ja auch zwei Hersteller, die jetzt auch einen GT3 entwickeln, extra für Le Mans. Wie sieht ihr die Zukunft? Seht ihr wirklich die Zukunft Le Mans Series, dass wirklich auch sehr, sehr viele deutsche Fahrer dort fahren werden?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist das Beste, was passieren konnte für den GT3-Sport. Ich finde den GT3-Sport super, weil du hast einen mega coolen Mix. Du kannst mit so einem GT3-Auto, klar ist es natürlich auch viel Geld, was du aufwerfen musst, aber du kannst es halt überall einsetzen. Du kannst in Europa, Amerika, du kannst Sprint, Landstrecke, du kannst damit eigentlich alles machen. Eben mittlerweile sogar in der DTM mit einem GT3-Auto an die Start gehen. Extrem, extrem cool finde ich das. Und das Tollste finde ich auch die Klassen eigentlich. Also du hast ein Rennen, wo dann eigentlich jeder in seiner Klasse um den Sieg kämpft und somit dann auch Chancen hat, eben vielleicht dann so ein Le Mans Rennen 24 Stunden von Le Mans zu gewinnen. Natürlich vielleicht nicht overall, aber in der Klasse. Ich meine, es wird bestimmt eine Pro geben und dann eine Pro-Am oder eine Am. Und da kann halt dann so ein Gentleman, für den ein GT3-Auto gut zu fahren ist, der vielleicht mit einem guten Reifen da sehr gut zurechtkommt und wenig Zeit auf so einen, auf einen Profi verliert, da kann der um so ein Sieg mitkämpfen in Le Mans. Und das muss natürlich schon extrem cool sein, weil eben so die GT-Autos, die bis jetzt in Le Mans gefahren sind oder so ein Hypercar, das können ja nur auserwählte Gentlemans auch mitmachen. Und der GT3-Sport, der lebt natürlich von Fahrern, die auch irgendwo Geld mitbringen.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Ich bin auch jetzt die Jahre immer ein Fan vom GT3-Sport gewesen, aus eben den genannten Gründen, die er gesagt hat. Vor allem sind die Rennen auch spannend. Die Chancengleichheit ist relativ hoch. Also ist jetzt nicht so wie in der Formel 1, dass nur ein, zwei Teams Chancen haben. Und es ist da halt ganz anders. Klar gibt es immer bessere und schlechtere Teams, aber es ist doch sehr, sehr gut gemacht. Ja, deswegen denke ich auch, dass die Zukunft vom GT3-Sport auf jeden Fall noch ein paar Jahre erhalten werden wird.
Ja, freue ich mich. Also hoffe ich, dass ich euch beide nach meinem Le Mans besuchen gehen darf. Ne? dann melde ich mich bezüglich Tickets. Gerne. Ja, dann die letzte Rubrikfrage. Die hat mir eigentlich ganz vergessen aufzuschreiben. 24-Stunden-Rennen. Und jetzt sind wir ja wieder an der Nordschleife. Oder generell, wo du sein möchtest, Ricardo. Also, du hast eine Wahl. Du darfst dein Wunschauto nennen. Erstens.
Vom Line-Up her?
Genau, vom Line-Up her und welche Strecke. Ich weiß nicht, ob bist du 24er Nordschleife schon mal gefahren oder fährst du dieses Jahr NLS oder 24er? Darfst du das schon?
Ich hoffe, dass ich 24er fahren werde. Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, braucht es da eigentlich immer alle Fahrer. Deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich auch ein Teil davon bin, weil ich habe ja die Permit letztes Jahr gemacht, bin aber tatsächlich noch nie mit dem GT3 über die Nordschleife. Aber darauf freue ich mich natürlich sehr.
Das ist so geil. Also du wirst mit Sicherheit dabei sein, aber da kann sich drauf freuen, auf jeden Fall. Es macht mega viel Spaß.
Da kann Carrie dir auch ein paar Tipps geben. Also ich glaube, die hat da schon sehr Erfahrung schon gesammelt.
Gerne.
Ich glaube, er ist im ganz guten Umfeld. Der Frau kennt das von mir.
Ja, dann sag mal dein Lieblings-24er und Auto wird natürlich dann ein Audi A8 sein, aber dein Line-Up. Und Misi wurde schon öfters genannt.
Ja.
Wegen der guten Laune.
Ja, das stimmt, mit ihm ist immer lustig. Gibt immer was zu lachen. Vier Fahrer, oder?
Ja, vier Fahrer.
Und alle, kann ich auch jemanden aus der Vergangenheit mitnehmen, mit dem ich gerne dabei hätte?
Du dürftest jeden nehmen, das auch Formel-1-Fahrer nehmen.
Ja, nee, ich hätte da schon jemand Cooleres.
Okay, hau was.
Also jedenfalls dabei ist Walter Röhrl.
Walter Röhrl, okay.
Ja, einfach so.
Haben wir noch nicht gehört.
Einfach für Flex.
Yves Scheer hat auch, glaube ich, Walter Röhrl gesagt.
Echt?
Nee, die hat Schrieze Stuck gesagt.
Ah, Entschuldigung, ich nehme alles zurück, ja.
Nee, Walter Röhrl, der einfach Legende. Gehört auf das Auto. Dann kommt dazu, mit dem würde ich mir einfach zu gerne mal ein Auto teilen, Max Hofer? Ja, definitiv. Ich finde, der hätte es genauso verdient, einen Werksvertrag zu kriegen wie ich.
Auf jeden Fall.
Einfach unter Wert geschlagen die letzten Jahre. Der gehört dazu. Und dann kommt der dritte Fahrer, auf jeden Fall mein Bruder, Fernando. Weil ich weiß, dass der hat Talent, der Junge. Wir fahren hier ab und zu ein bisschen Pässe und so. Natürlich komplett im legalen Bereich, da merkt man einfach.
Nur Suzuki Jimny, 150 PS, Allrad.
Nein, nur 100. Und Allrad ist nur zuschaltbar, weil wenn ich den nicht zuschalte, dann habe ich Heckantrieb. Aber quer geht trotzdem nicht.
Ah, okay, und wegen Spritsparen halt immer nur Vorderantrieb oder Heckantrieb, ne?
Ich habe den Allrad vielleicht zweimal eingeschaltet bis jetzt.
Und die Differentialsperre noch nie, oder?
Noch nie, nee. Für was? Noch nie gebraucht. Nee, Fernando, extrem guter Autofahrer. Ich merke es immer wieder, wenn wir eben zum Pass fahren, natürlich nicht im Suzuki Jimny, manchmal ein bisschen Autos mit ein bisschen mehr Leistung. Und der fährt so gut Auto, der hätte da Riesenfreude. Und es wäre bestimmt auch lustig. Das wäre wahrscheinlich so mein Lineup.
Ja, nice.
Darf ich einen Fun-Fact zu Walter Röhrl? Mein Papa war immer riesiger Walter Röhrl-Fan. Und meine Mutter wusste das und da hat der Geburtstag, ich weiß allerdings nicht mehr welcher Geburtstag, aber meine Mutter hat die ganze Zeit rumtelefoniert. Sie wollte unbedingt meinem Papa eine Taxifahrt mit ihm in einem Auto meines Vaters schenken. Und hat so gekämpft und so viel telefoniert und kam aber immer weiter. Und sie hat es am Schluss geschafft. Und dann wurde mein Vater von Walter Röhrl über die Nordschleife gefahren in seinem Auto. Das Boah. Ist gut, ne?
Das ist mega.
Ging es ihm danach noch gut oder war ihm dann übel?
Ja, boah, nice. Das weiß ich nicht so genau, aber ich glaube, das war schon ein krasses Erlebnis für ihn.
Das ja, glaube ich. Ja, dann sind wir jetzt schon am Ende. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke euch.
Ich wünsche dir wirklich alles Gute für die DTM. Ich habe diese Woche freudige Nachrichten bekommen. Ich denke mal, das darf ich auch offen sagen. Der Marius-Zug, habt ihr auch mitbekommen, fährt ja auch dieses Jahr DTM. Ja. Überraschungsweise. Ja. Den werden wir als nächsten Gast auch mal haben, weil Marius bin ich relativ gut befreundet. Und den darf ich dieses Jahr begleiten, fotografisch und videografisch. Und somit bin ich dann auch an öfteres DTM-Rennen dabei. Also wenn ich dann Suzuki Jimmy sehe, halte ich meine Hand hoch und grüße dich. ja, aber alles Gute. Vielen Dank für deine Zeit und es war mega interessant. Genau. Und wünsche dir einfach alles Gute.
Ja, danke, Ricardo. Ich fand es auch sehr interessant. Also waren auch auf jeden Fall mal andere Antworten dabei, wie bei den anderen. Sehr ehrlich und ja, war cool. Danke und viel Erfolg dieses Jahr.
Vielen Dank. War cool. Und ja, dann sehen wir uns irgendwann an der Rennstrecke. Such's mal den Jimny.
Dann suche ich den Jimny. Ciao, ciao. Vielen Dank.
Tschüss zusammen. Tschüss.